Wobei ich eben sagen würde, dass eigentlich die Hoffnung ja sehr viel mit dem Weg, mit dem Auf dem Weg sein und mit dem Pilgern selber auch zu tun hat. Also die Hoffnung ist eine immanente Lebenskraft, würde ich sagen. Hoffnungslosigkeit oder in der Hoffnungslosigkeit, das bedeutet für mich auch sehr stark Energielosigkeit. Es geht auch um eine Hoffnung für dieses Leben oder die Welt als Ganze. Man kann die Hoffnung nicht einfach zeugen. Man kann sie nicht machen. Sie ist auch ein bisschen Geschenk. Ich kann über sie nicht einfach verfügen.
Also die Hoffnung hilft sozusagen dabei oder soll dabei helfen, der Liebe treu zu bleiben.
Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger.
Und ich bin Schwester Helena Fürst. Alle 25 Jahre begeht die katholische Kirche ein heiliges Jahr. Das heurige, also 2025, steht unter dem Motto Pilger der Hoffnung und fordert uns auf, solche Pilger der Hoffnung zu sein. Aber was bedeutet diese beiden Worte eigentlich, Pilger und Hoffnung? Wir möchten uns heute vor allem der Hoffnung widmen. Einen Begriff, der viele Menschen in unseren Einrichtungen bewegt. Menschen in schweren gesundheitlichen Situationen, vielleicht mit einer unheilbaren Krankheit. Menschen am Ende ihres Lebens, die auf palliative Betreuung oder einen Hospizplatz angewiesen sind. Aber auch junge Menschen in Ausbildungen, die auf ein erfülltes Berufsleben hoffen. Aber kann man in all diesen Situationen gleichermaßen von Hoffnung sprechen? Was unterscheidet die Hoffnung eigentlich von Optimismus oder Zuversicht? Und was hat das alles mit dem christlichen Glauben zu tun? Darüber unterhalten wir uns heute mit Isabella Bruckner. Liebe Isabella, herzlich willkommen im Kaleidoskop Leben.
Vielen Dank für die Einladung.
Professorin, Doktorin oder eigentlich müsste ich sagen Professoressa, Dottoressa Isabella Bruckner wurde 1991 in Amstetten in Niederösterreich geboren. Sie studierte Fachtheologie an der Universität Wien und kam 2019 nach Linz. Hier beendete sie ihr in Graz begonnenes Doktorat in Fundamentaltheologie zum Thema Gesten des Begehrens, Mystik und Gebet im Ausgang von Michel de Certeau. 2021 erhielt sie für diese Dissertation den renommierten Karl-Rahner-Preis. Seit Oktober 2022 lebt und arbeitet sie in Rom, deshalb auch Professoressa Dottoressa. Sie leitet dort nämlich an der Internationalen Benediktiner Hochschule St. Anselmo eine Stiftungsprofessur für christliches Denken und spirituelle Praxis. Genau dort in Rom ist sie auch jetzt, weshalb wir unsere Aufnahme heute in unserem virtuellen Podcaststudio aufzeichnen. Liebe Isabella, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen.
Danke sehr.
Ja, wie Michael schon erwähnt hat, sitzen wir heute ganz verstreut in Europa. Du, Isabella, bist in Rom. Michael ist in Österreich und ich bin in Belgien. Wie ist das für dich? Du arbeitest in einer internationalen benediktinischen Hochschule. Ist das ein alltägliches Setting? Ist es für dich ein alltägliches Setting, so, sag ich mal, mit Leuten zu tun zu haben, die vielleicht eben per Zoom zugeschaltet sind und auch aus ganz unterschiedlichen Kontexten oder Regionen stammen?
Ja, ich muss zugeben, das ist nicht ganz unalltäglich, weil ich doch versuche, auch von Rom aus die Kontakte nach Österreich oder in den deutschsprachigen Raum zum Beispiel zu halten, aber generell ja die Wissenschaftswelt heute ziemlich international ist. Also das ist ja auch gefordert oder ist ja auch gewollt. Und in Rom lernt man dann zwangsläufig auch Leute aus verschiedensten Weltbereichen kennen, wo man dann eben auch gemeinsame Interessen teilt und da versucht man eben dann auch in Verbindung zu bleiben oder gemeinsame Projekte zu starten. Also von dem her ist es für mich nicht ganz neu.
Du bist in Rom, haben wir gerade gehört, und das heilige Jahr, das Schwester Helena am Anfang angesprochen hat, ist jetzt schon wieder fast vorbei im November. Aber wie hast du das in Rom erlebt? Da hat es ja doch sehr viele Aktivitäten zu diesem heiligen Jahr gegeben.
Ja, ich muss sagen, am stärksten habe ich es jetzt vor kurzem erst gemerkt, während des Jubiläums der Ordensleute. Da waren wirklich viele Ordensleute aus der ganzen Welt da. Da merkt man einfach von vornherein eine sehr starke kirchliche Zugehörigkeit, denke ich, von dieser Personengruppe her, die da mit ganzem Herzen auch dabei sind. Aber es stimmt schon, also die Pilgergruppen, kreuztragend, die da dann die Via Conciliazione entlang gehen, das ist schon ein recht gängiges oder ein recht gewohntes Bild geworden. Natürlich, in dieses Jahr ist ja nicht nur das Jubiläumsjahr gefallen, sondern auch der Tod von Papst Franziskus und dann die Wahl des neuen Papstes. Also da ist ja generell auch viel passiert. Es sind quasi Pilgermagneten oder Pilger-Events, sagen wir, auch gewesen, mehrere in diesem Jahr. Und das hat natürlich noch einmal zur Belebtheit dieses Jahres in Rom auch beigetragen. Aber ich merke schon auch jetzt gerade in der Herbstzeit, was generell ein bisschen eine stärkere Besucherzeit in Rom ist, also gerade der Oktober bis zu Allerheiligen, wie viele hier doch mit diesem, sei es in einer Diözesangruppe oder auch nur mit Freunden, wie viele hier doch kommen mit einer großen Freude oder eben auch mit einer großen Hoffnung hier gerade im Jubiläumsjahr auch einmal eben die ewige Stadt zu besuchen oder durch die Pforten zu gehen oder eben auch die Siebenkirchenwallfahrt mitzumachen. Also da machen sich sicher schon noch einmal einige mehr Leute auf den Weg, die so vielleicht nicht gekommen wären und nehmen das als Anlass, um hier die Städten zu besuchen. Und das ist, also dieses Ankommen ist bei den Menschen schon mit einer starken Freude verbunden, jetzt hier zu sein sozusagen.
Hast du auch die Möglichkeit, an gewissen Feierlichkeiten teilzunehmen oder bist du so eingespannt, dass das schwierig ist?
Es würde jetzt gerade eine Messe stattfinden zur Inauguration, zur Eröffnung des Studienjahres mit dem Papst, zu dem einige der Stipendiaten meines Lehrstuhls auch hingepilgert sind. Wir haben deshalb ein bisschen unser Treffen verkürzt, aber ich selber habe dann unsere Podcast-Aufnahme hier, hab dem den Vorrang gegeben.
Aber jetzt kommen wir gleich wieder zum Thema dieses Heiligen Jahres, Hoffnung. Wie macht sich das breit? Also kommen da auch wirklich die Pilger zum Thema Hoffnung nach Rom und wie erlebst du das dann?
Also Schwester Helena sagte ja, sie hat mit Pilger der Hoffnung begonnen und dann gemeint, wir wollen uns hier mehr auf die Hoffnung konzentrieren und weniger auf die Pilger. Wobei ich eben sagen würde, dass eigentlich die Hoffnung ja sehr viel mit dem Weg, mit dem Auf dem Weg sein und mit den Pilgern selber auch zu tun hat. Also man braucht schon diese Kraft der Hoffnung, diese Vision eines Ankommens, zumindest eines zeitweiligen Ankommens, ein Ziel, das unterwegs auch hilft, um die Kraft nicht zu verlieren. Also das hier auch Energie gibt, Antrieb gibt, einen immer wieder aufstehen lässt oder durchhalten lässt, wenn es gerade mal nicht so gut läuft oder mühsam ist. Also von dem her ist das, würde ich es gar nicht so stark trennen, eigentlich, diese Pilger der Hoffnung. Und also man braucht schon Hoffnung, um unterwegs zu sein, und nicht umsonst ist ja auch der Lebensweg oder die Existenz, auch im Christlichen gibt es dieses Motiv als Pellegrinaggio, als eine, oder Peregrinatio, als eine Pilgerschaft verstanden worden, bei der die Hoffnung sozusagen uns hier hilft, auf dem Weg zu bleiben und uns auch Orientierung gibt sozusagen oder dabei hilft, nicht aufzugeben zwischendurch.
Ja, nicht nur auf eine Pilgerschaft, sondern auch im Leben, könnte man sagen, oder?
Genau, ganz genau, genau. Also die Hoffnung ist eine immanente Lebenskraft, würde ich sagen. Also in einer die Hoffnungslosigkeit oder in der Hoffnungslosigkeit, das bedeutet für mich auch sehr stark Energielosigkeit. Also wenn ich keinen Ausblick habe, worauf es hingeht, das mindert sofort das Energielevel. Also und macht es schwierig irgendwo auch im Alltag. Zu bestehen geht ohne Hoffnung vielleicht auch. Manchmal, wenn es dann in schwierigen Situationen wird, es dann schon kritischer, denke ich, ohne Hoffnung. Aber so dieses Orientierungsmoment fürs Leben, wo geziehen. Oder das gibt schon sehr viel an Antrieb und also auch an positiver Schaffenskraft, würde ich sagen. Und auch die Möglichkeit, mit Schwierigkeiten umzugehen.
Aber manche sagen ja gerade beim Thema Schwierigkeiten, wenn man immer sich auf die Hoffnung bezieht, dass man vielleicht sogar die Realität irgendwie verweigert und immer nur das Gute sehen möchte, das überhaupt nicht daherkommt. Wie siehst du das? Woher kommt denn diese Hoffnung? Oder wie realistisch ist vielleicht auch, sich auf die Hoffnung zu beziehen?
Also ich glaube, da gibt es auch in der Philosophie oder in den Humanwissenschaften oder auch Politikwissenschaften verschiedenste Auslegungen von der Nützlichkeit oder von der Schädlichkeit, sagen wir jetzt einmal, vom Irreführenden der Hoffnung. Ich denke, wenn, das ist jetzt ein Philosoph, der ist recht bekannt, auch populärer geworden in den letzten Jahren, Byung-Chul Han, der ein sehr starkes Plädoyer für die Hoffnung hält, eben gerade weil die Hoffnung hier als Antriebskraft verstanden wird, die eben nicht sozusagen Handeln unterbindet oder quasi einfach sich nur auf eine Gegenwelt bezieht und deshalb das Handeln unmöglich macht oder quasi einen Ersatz zum Handeln darstellt, sondern er würde sagen, ohne Hoffnung würden wir gar nicht anfangen zu handeln. Er kritisiert da ein bisschen oder eigentlich relativ stark Hannah Arendt. Bin mir jetzt nicht sicher, ob er ihr da immer ganz gerecht wird oder ob das nicht manchmal ein bisschen auch schematisch ist oder zu oberflächlich ist, aber auf jeden Fall diese Kritik an der Hoffnung als einer, im Christentum würden wir sagen Tugend oder in der Theologie würden wir sagen Tugend, aber eine göttliche Tugend, da können wir dann noch drüber sprechen, was das heißen soll, göttliche Tugend, aber eine Kritik an dieser Tugend gab es ja immer wieder in der Philosophie, eben auch mit dem Blick darauf, dass Hoffnung eben nur in eine illusorische Welt führt oder eben, wie du gesagt hast, die Realität gar nicht sehen lässt. Das, denke ich, sollte oder dürfte natürlich Hoffnung im christlichen Sinne nicht sein. Ich denke eher, dass quasi, wenn man daran festhält oder sich darauf bezieht, dass das, was mir jetzt gerade widerfährt oder das, was ich jetzt gerade erlebe, nicht die einzige oder die endgültige Realität ist, dass darüber hinaus auch erstens einmal, dass ich schon, dass hier wieder auch Dinge mir widerfahren können oder passieren können, die ich gar nicht im Blick habe, die nicht meinen Berechnungen sozusagen entsprechen, die nicht von mir abhängen, sondern wo auch noch was passieren kann, wo ich mit meinen Leistungen gar nicht hinkomme, sondern die von anderen her eröffnet werden und die deshalb auch, von woher auch noch einmal die ganze Situation gewandelt werden kann, das ist jetzt nicht unrealistisch, würde ich sagen. Also das ist durchaus realistisch meines Erachtens. Also ich denke, es kommt auch immer darauf an, was für ein fixes Bild man in dieser Hoffnungsvision vielleicht auch hat. Und ob sozusagen meine Hoffnung sich auf einen bestimmten Zustand der Realität richtet, wie hier ein bestimmtes Geschehen ausgehen soll, oder ob es grundsätzlich eine Kraft ist mit einer Zusage, einem Ja, dass es am Ende eine Aussöhnung geben wird oder gut gewesen sein wird oder dass dieses Leben einen Sinn hat und mein Streben auch einen Sinn hat. Also da ist nochmal ein Unterschied, würde ich sagen.
Das heißt, also jetzt muss ich, weil es so schön dazu passt, glaube ich, du hast von den Philosophen gesprochen und da habe ich ein Zitat von Friedrich Nietzsche gefunden, der zur Hoffnung gesagt hat, sie ist in Wahrheit das Übelste der Übel, weil sie die Qual der Menschen verlängert. Dem würdest du demnach nicht zustimmen?
Also Friedrich Nietzsche hat vom Christentum ein sehr negatives Bild und würde generell sagen, dass das Christentum hier auf die gesamten Tugenden, die gesamten christlichen Tugenden, vor allem jene der Demut zum Beispiel, die würde er grundsätzlich auf den Kopf stellen oder die würde er grundsätzlich einmal ablehnen oder als negativ betrachten, als eine Moral, die einen schwachen Menschen hervorbringt, der sich weder selbst zu behaupten noch in der Welt etwas zu ändern vermag und der sich nur in der, also sich selbst schlecht fühlt und also eine Moral, die eigentlich den Menschen klein macht. So sieht Friedrich Nietzsche hier die christliche Lebenshaltung oder das Christentum und seine Tradition. In Bezug auf die Hoffnung, ich denke, wie gesagt, es kommt auch darauf an, was für ein fixes Bild man in dieser Hoffnung hat. Die christliche Hoffnung bezieht sich nicht nur auf quasi Situationen hier in der Welt, die sich in der einen oder anderen Weise ändern werden. Es geht auch um eine Hoffnung für dieses Leben oder die Welt als Ganze, als auch für mein Leben als, also über den Tod hinaus, wenn wir es so sagen wollen oder sagen, um es eigentlich auf den Punkt zu bringen, können wir sagen. Also die Hoffnung des Christen ist zunächst einmal die Hoffnung der Auferstehung, auf der die Hoffnung basiert. Ich gehe jetzt davon aus, dass man auch als ohne diese Zusage der Auferstehung Hoffnung haben kann, dass sie vielleicht dann weniger, also Hoffnung für das gesamte Leben, eben nicht nur Hoffnung für das Ausgehen von einer bestimmten Aktivität oder für das ein bestimmtes Unternehmen. Und hier könnte man vielleicht auch noch einmal unterscheiden zwischen Optimismus und Hoffnung. Der Optimismus, der generell denkt, es wird schon alles gut gehen oder der immer nur die positiven Seiten sieht, ohne eben, wie du gemeint hast, vielleicht die Realität als Ganze zu erfassen, also auch die negativen oder schlechten Seiten zu sehen. Dahingegen würde ich sagen, die Hoffnung ist ambivalenzfähig. Also in der christlichen Spiritualität geht es darum, gerade aus der Haltung der Hoffnung, aus der Zusage eines Ja's zu dieser Welt, zu meinem Leben, zu meiner Existenz, der Ambivalenz der Wirklichkeit auch begegnen zu können und mit ihr umgehen zu können. Also und deshalb nicht nur das Positive sehen zu müssen, weil das nicht der letzte Horizont ist sozusagen. Also es muss nicht, auch wenn etwas mir heute Schlechtes widerfährt, das ist nicht das letzte Wort sozusagen über mein Leben oder über die Welt. Diese Hoffnung geht über dieses Hier und Jetzt auch noch einmal hinaus. Und aber gerade deshalb verwandelt es vielleicht auch meinen Zugang auf die Wirklichkeit und lässt auch noch einmal manches Schwierige oder manche Hindernisse, die da auftauchen oder eben auch die Situationen, Erfahrungen sind nie nur eindeutig, sind oft spannungsvoll, haben verschiedenste Aspekte, lässt auch nochmal diese Vielfältigkeit der Wirklichkeit oder diese Vieldeutigkeit der Wirklichkeit, diese Spannungsgeladenheit oder diese Spannungsvolle der Wirklichkeit auch erst sehen. Aber eben aus dieser Zusage heraus, dass es Vergebung gibt oder dass es Versöhnung gibt oder dass prinzipiell dieses Leben und diese Welt unter einem Ja, unter einem guten Stern, wenn ich es jetzt einmal so metaphorisch sagen darf, steht. Mhm.
Du hast jetzt gesagt, die Hoffnung ist ambivalenzfähig. Ist es gerade vielleicht deswegen oder trotz deshalb? Kann es sein, dass die Hoffnung dem Menschen grundgelegt ist? Oder was glaubst du, ist die Hoffnung dem Menschen grundgelegt?
Das ist eine schwierige Frage, ja. Eine schöne Frage auch. Also vielleicht kann man da darauf eingehen, was ich vorher gemeint habe mit den theologischen Tugenden. Also dass im Christentum gibt es auch eine Tugendethik, also es gibt verschiedenste Tugenden, wie eben zum Beispiel die, die Demut, die gerade im Ordensleben natürlich eine wichtige Rolle spielt, aber noch viele weitere, Sanftmut, Freundlichkeit und so weiter. Es gibt und dann natürlich die Kardinaltugenden von Aristoteles schon her, von der Philosophie, mit dem Mut, der Tapferkeit und ganz wichtig, das Maßhalten. Und dann gibt sozusagen diese Krönung auch der Tugenden oder die sogenannten theologischen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. Paulus im Korintherbrief weist er aus, dass am Ende bleibt die Liebe. Wenn auch Glaube und Hoffnung vergangen sind, dann bleibt die Liebe. Die ist sozusagen, steht da am höchsten unter diesen Tugenden. Durchaus kann man sagen, die Hoffnung ist tatsächlich diese Tugend, die des Weges, würde ich sagen. Aber warum ist sie eine göttliche Tugend? Man nennt es so, weil man sagt, man kann die Hoffnung nicht einfach zeugen. Man kann sie nicht machen. Sie ist auch ein bisschen Geschenk. Ich kann über sie nicht einfach verfügen. Was es auch ein bisschen noch einmal anstößiger auch macht, sozusagen. Also weil man dann fragen kann, ja, warum wird mir keine Hoffnung gegeben oder verliehen oder warum kann ich nicht hoffen, sozusagen? Warum habe ich nicht diesen Blick auf die Welt? Man kann sagen, dass die Hoffnung wird, wir begegnen dem sicherlich auch in unserem Alltag immer wieder, Hoffnung wird uns auch durch andere eröffnet, indem wir von anderen eine Zusage bekommen, ja, dass dieses Leben hat, indem sie Zeugnis geben, wenn wir das christlich sagen wollen. Also wir bekommen Hoffnung durch andere eröffnet oder geschenkt, indem sie ihr Leben aus der Hoffnung heraus gestalten und in hoffnungsvoller Haltung sozusagen leben auf die Welt hin. Und das kann auch uns wieder oder dem Einzelnen wieder einen Zugang zu dieser Hoffnung eröffnen. Also so kann man dieses theologische Tugend auch verstehen. Also nicht nur einfach sozusagen, dass es mir von oben her, von Gott her zufällt, ganz unvermittelt, sondern dass es mir über das Zeugnis der anderen sozusagen zukommt, wie die eben ihr Leben gestaltet haben. Und aus diesem Feuer, das bei denen gespürt wird, das kann auch mein Leben sozusagen verändern in eine hoffnungsvolle Haltung hin sozusagen. Also es geht auch um ein gegenseitiges sich Hoffnung geben oder Halt geben auf dem Weg sein. Das ist auch der wichtige Punkt der Weggemeinschaft, wenn man schon von Pilgern spricht.
Du hast jetzt auch öfter von den drei göttlichen Tugenden gesprochen, Glaube, Hoffnung, Liebe. Mich würde jetzt noch interessieren, wie hängen diese zwei zusammen? Kann man die auch getrennt quasi betrachten oder wie sind die miteinander verbunden und befruchten die drei einander irgendwie auch?
Den Zusammenhang von Glaube, Hoffnung und Liebe kann man vielleicht am besten mit einer Beziehung erklären. Wenn mir jemand sagt, ich liebe dich, dann muss ich ihm das zuerst einmal glauben. Und ich muss ihm vertrauen, seinem Wort und dieser Person. Und wenn ich das tue, dann beginnt sich mein Leben zu verwandeln. Und ich beginne mich selbst zu verändern. Die Art und Weise, wie ich mich kennenlerne oder kenne, wird sich verändern. Ich werde anders auf die Welt blicken und das nicht nur durch die rosarote Brille, sondern ich werde mir wahrscheinlich auch manche Werte oder Ideen oder Vorstellungen von diesem Geliebten zu eigen machen oder sie werden mich auf jeden Fall beeinflussen. Vielleicht auch meine Sprache. Vielleicht werde ich oder wahrscheinlich werde ich seine Freunde auch als meine Freunde dann annehmen. Und so verändert sich mein Leben durch diese Beziehung. Und ganz ähnlich ist das auch in der Beziehung zu Gott oder in der Zusage Gottes zum Menschen und in der Beziehung mit Jesus Christus. Durch diese Zusage der Liebe, du bist geliebt oder die Welt ist geliebt, verändert sich die Wahrnehmung und die Einstellung oder verändert sich mein Leben grundlegend. Aber so eine Liebeszusage zielt ja normalerweise nicht nur auf einen Moment oder auf die Gegenwart, die natürlich total wichtig ist. Aber normalerweise ist da schon irgendwie der Wunsch dabei oder die Sehnsucht dabei, dass so eine Liebe dauern möge. Oder auch die Zusage, sie wird dauernd. Also ein Versprechen, in der Liebe liegt ein Versprechen und die Hoffnung basiert auf diesem Versprechen, auf dem Versprechen des anderen. Also die Hoffnung ist auch deshalb theologisch und wenn man es jetzt auf die Gottesbeziehung hin deutet, theologisch genannt, weil sie nicht einfach aus mir selbst stammt, sondern weil sie eine Antwort auf dieses Versprechen Gottes oder des anderen ist, so wie das im Prinzip auch in der Liebesbeziehung ist. Ich verlasse mich auf diese Zusage oder das Versprechen des anderen Menschen, das ich aber natürlich nie in der Hand habe. Und diese Hoffnung wird besonders dann natürlich schlagend oder stark, wenn es in der Liebe vielleicht oder auch in meinem Leben gerade mal nicht so einfach ist oder wenn diese Liebe nicht so offensichtlich da ist, wenn es mal schwierig wird, aus welchen Gründen auch immer, wenn die Zweifel aufkommen, wenn es schwieriger wird, diese Liebe durchzuhalten oder durchzutragen, dann hilft diese Hoffnung, dass eben aber dieser Moment, erstens einmal dieses Setzen auf diese Zusage, dass diese Liebe trotzdem da ist, auch wenn sie mir gerade nicht so greifbar ist, und dass es vor allem auch wieder anders werden wird oder dass mir eine vollkommene Liebe oder Glück oder Rettung da auch auf Zukunft hin zugesprochen wird.
Jetzt gehen wir noch ein bisschen vom Theologischen ins Private. Die Hoffnung ist ja schon auch immer eine sehr private Sache, würde ich sagen. Eine Einstellung vielleicht oder hängt vom persönlichen Zugang ab. Welchen persönlichen Zugang hast du zur Hoffnung?
Es geht dabei nicht nur um mich, sondern hoffen tut man auch oder vor allem oder auch für die anderen. Für die anderen und für eigentlich die ganze Welt oder die ganze Schöpfung. Die Hoffnung geht nicht nur mich an, es geht nicht nur darum, dass ich gerettet werde oder dass mir Ewigkeit oder Liebe oder Erfüllung oder Seligkeit oder was auch immer zugesagt ist oder die Freundschaft Gottes zugesagt ist oder die Freundschaft mit Jesus oder wie auch immer. Sondern es geht auch darum, dass die eigentlich allen Menschen oder der gesamten Schöpfung zugesagt ist und dass ich so auch für die anderen hoffen kann. Was natürlich angesichts der vielen Gewalt in dieser Welt ein bisschen schwer zu glauben ist manchmal. Und deshalb nennt man auch die Hoffnung eine kontrafaktische Tugend in der Theologie. Also kontrafaktisch heißt eben die auch gegen das Faktische oder scheinbar Faktische, gegen das Tatsächliche auch Widerstand zu leisten vermag oder da auch eine Gegenvision in Anschlag bringt, die mir aber dann vielleicht auch gerade wieder zu bestehen hilft oder da herauszukommen hilft oder einfach durchzuhalten hilft. Und ich würde da schon, muss ich sagen, anders als Nietzsche, auch aus der persönlichen Erfahrung heraus, nicht sagen, dass die Hoffnung einfach die Realität verdrängt oder im Elend verbleiben hilft. Ich kenne eher die Erfahrung, dass in den Schwierigkeiten eines Lebens, die einfach jedem widerfahren, in jeder Geschichte gibt es schwierige Zeiten und oder in fast an jedem Tag mal auch Unangenehmes und so weiter. Aber wenn es wirklich schwierig wird, und das sieht auch Paulus im Römerbrief so, die Hoffnung wächst in der Bedrängnis, also gerade dann, dann vermag die Hoffnung oder dieses Trotzdem, diese Haltung des Trotzdem irgendwo festhalten an dieser Zusage oder Begleitung des anderen, vielleicht neue Wege, so eine Situation auch durchzustehen. Hilft, verschiedene Wege zu suchen, mit einer solchen Situation auch umzugehen. Und hilft einfach darüber hinaus. Ich persönlich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass manchmal dieses, gerade wenn es schwierig wird, dieses sich erinnern oder dieses Festhalten oder Einfordern der Zusage des anderen oder des Daseins Gottes sozusagen, auch neue Leichtigkeit geschenkt hat. Neue Leichtigkeit und eine neue Gelassenheit, auch ja, einen Blick geschenkt hat. Es ist auch nicht, auch manchmal nicht alles so tragisch, wie man es jetzt auch nimmt. Und einfach allein diese Erinnerung hat auch manchmal schon geholfen. Und vor allem sollte die Hoffnung gerade auch dann motivieren, wenn es schwierig wird, an der Liebe festzuhalten, also auch in dem Sinn, dann nicht, wenn es schwierig wird, in die Gewalt abzukippen oder ins Unrecht tun abzukippen, weil man sich dann denkt, es hat eh keinen Sinn oder zahlt sich eh nicht aus, sozusagen. Es ist eh alles wurscht, wenn man es auf schön Dialekt sagt. Also die Hoffnung hilft sozusagen dabei oder soll dabei helfen, der Liebe treu zu bleiben.
Ja, und am Schluss, liebe Isabella, möchte ich dir die Frage stellen, die wir all unseren Podcast-Gästen stellen, nämlich die Frage nach der persönlichen Inspiration. Was inspiriert dich in deinem Leben?
Mich inspirieren Menschen und Leute, die dem nachgehen und dem folgen, was sie begeistert, die für das Leben, was sie begeistert und in dem aufgehen, weil man darin am meisten Frucht bringt, glaube ich. Und mich begeistern auch oder mich inspirieren auch Menschen, die wirklich furchtlos eben gerade in den Bedrängnissen der Zeit stehen können und darin oder stehen bleiben, bestehen bleiben und darin aber gleichzeitig nicht nur bestehen, sondern auch menschlich bleiben. Also ihre eigene Verletzlichkeit nicht ausblenden, sondern sich die eingestehen, vielleicht sich die auch zeigen oder die versprachlichen können, auch gegenüber anderen, aber zugleich darin auch für andere da sein zu können und für andere offen zu sein. Das sind für mich Zeugnisse von Menschen, die mich inspirieren und wo man, die einen den Glauben an das Gute, die Hoffnung nicht verlieren lassen und den Glauben an das Gute auch nicht verlieren lassen oder das nähern.
Danke, liebe Isabella, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast für unsere Podcast-Folge, so wie schon einmal. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir Danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast@die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung.
Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at. Und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.